Podcast, der Innovationspodcast, wie wir morgen unterwegs sind.
Hallo, wir haben ja neulich in der Folge zu intermodaler Logistik über die Stühle gesprochen, die ich mir bestellt habe. Und da haben wir festgestellt, der Transport kann ziemlich komplex sein mit vielen Verkehrsmitteln. Jetzt stell dir aber mal vor, die Stühle würden einfach durch die Luft transportiert, also per Drohne geliefert und auf meinem Balkon abgestellt.
Das klingt für mich jetzt noch eher nach Zukunftsmusik, aber das ist tatsächlich zum Beispiel in den USA schon Realität. Seit 2022 bietet ein Logistikkonzern in Texas das Versenden von Paketen per Drohne an.
In Deutschland ist es offensichtlich bisher noch nicht so weit, aber stellen wir uns mal vor, das wäre so. Dann wären wohl viel, viel weniger LKWs auf den Straßen unterwegs. Und wenn man nach oben schaut, wird es da aber schon ganz schön wuselig aussehen. Ich meine, heutzutage fliegen ja schon bemannte Flugsysteme, also Flugzeuge, Hubschrauber und unbemannte Flugsysteme, also zum Beispiel private Drohnen über unsere Köpfe.
Das Problem hat die Europäische Kommission auch erkannt und deshalb im Jahr 2021 gewisse Regeln für den sogenannten New Space etabliert. Und genau darüber wollen wir heute sprechen.
Dabei fragen wir wie immer, was ist das eigentlich genau? Wie weit sind wir technologisch und was bedeutet das für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Umwelt? Aber nochmal von vorne, was ist ein U-Space überhaupt?
U-Spaces sind geografische Gebiete, für die geregelt wird, wie der Luftverkehr von Drohnen organisiert ist. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, wir packen eine riesige Glocke mit bis zu 150 Metern Höhe über die Kölner Innenstadt. Das könnte dann unser U-Space sein. Und für den gilt jetzt, alles was hier fliegt, wird gemanagt und beaufsichtigt von sogenannten U-Space-Dienstleistern oder auch U-Space-Service-Providern.
Unterm Strich zeichnen sich U-Spaces also dadurch aus, dass es hier Dienstleister gibt, die dabei unterstützen, unbemannte Luftfahrzeuge, in der Fachsprache auch UAVs, also unterm Strich Drohnen, sicher zu betreiben.
Es geht darum, dass Drohnen nicht mit dem Rettungshubschrauber kollidieren, der zum nächsten Unfallort fliegt. Gleichzeitig schaffen U-Spaces aber auch Regeln für Drohnen, die ohne Fernsteuerung, also autonom fliegen.
Wir haben uns jetzt gefragt, was funktioniert da technologisch eigentlich schon? Die Drohnen müssen ja nicht nur kollisionsfrei fliegen, die brauchen auch noch Platz zum Starten und Landen. Wer ist denn dafür eigentlich verantwortlich? Und was ist nötig, damit ich eines Tages meine Stühle wirklich per Drohne geliefert bekomme?
Und das fragen wir wie immer unsere Gäste. Felix spricht zuerst mit Henry Mees vom Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme. Er erforscht im EMFAN-Projekt ADAM, Advanced Airspace Mapping, Möglichkeiten zur Erstellung sehr genauer Karten des unteren Luftraums. Es geht um technologische Herausforderungen und Fortschritte im Bereich U-Space.
Und im Anschluss diskutiert Johanna mit Dr. Jan Dierks aus dem Bundesministerium für Verkehr über die Folgen des U-Space für die Gesellschaft, mögliche Nutzen und die Herausforderungen, die auf dem Weg zu überwinden sind.
Ich bin Johanna Merkle.
Und ich bin Felix Schneider. Viel Spaß mit der Folge. Henry Mees arbeitet am Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme. Seit 2021 leitet Henry Mees eine Arbeitsgruppe zum Thema autonomes Fliegen. Er promoviert im Bereich KI und Robotik und ist Mitglied verschiedener Komitees und Arbeitsgruppen, zum Beispiel beim Deutschen Institut für Normung. Hallo Herr Mees, schön, dass Sie da sind.
Servus.
Zum Einstieg möchte ich gern mal von Ihnen wissen, was ist denn ein U-Space eigentlich?
Naja, das Konzept U-Space ist vor einiger Zeit in der EU etabliert worden, um de facto den unteren Luftraum, also alles das, wo in der Zukunft UAVs, also in herkömmlich Drohnen genannt, solche Systeme mit der General Aviation, also der bereits etablierten Luftfahrt, gemeinsam unterwegs sein sollen, um einfach einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der es einem erlaubt, diese Systeme gemeinschaftlich zu betreiben und zu koordinieren. Das ist so ein bisschen die Vision vom U-Space.
Gut, jetzt sind Drohnen ja bisher schon auch eine Weile unterwegs. Wozu war es jetzt überhaupt notwendig, diese U-Space-Regulatorik zu schaffen?
Ich denke, wenn man sich so ein bisschen die Zukunftsvision des U-Spaces anschaut, geht es darum, dass insbesondere wenn irgendwann mal sehr viele UAVs im unteren Luftraum unterwegs sind, dass es hier andere Regeln geben muss, weil man nicht, wie es aktuell beispielsweise in bestimmten Luftkontrollzonen der Fall ist, immer einen Tower hat, der die Flugzeuge und die Helikopter koordiniert und die Flugfreigaben macht, sondern man davon ausgeht, dass es da ein schlankeres und, sage ich mal, etwas flexibleres System braucht, um zukünftig mit größeren Drohnenaufkommen in bestimmten Bereichen umgehen zu können.
Also mit anderen Worten, ganz kurz, ich verstehe, es gibt keinen Tower, aber es gibt eine Notwendigkeit für quasi eine Strukturierung, weil es so ein vermehrtes Aufkommen von Drohnen gibt. Aber es gibt in Europa noch keine Use Spaces. Also es gibt diese Räume eigentlich noch gar nicht.
Meines Wissens nach nein.
Woran liegt das?
Ich glaube, dass es auf der einen Seite daran liegt, dass die Regulatorik sehr lange auf sich hat warten lassen. Das Konzept des Use Spaces gibt es schon sehr lange, aber das in tatsächliche Rahmenbedingungen auf Landesebene oder auf Bundesebene umzusetzen, dauert einfach oder hat sehr lange gedauert. Und ich glaube, es ist in gewissermaßen ein Henne-Ei-Problem. Damit sich der Use Space lohnt, damit es sich lohnt, als die Use Space Infrastruktur aufzubauen, einen Use Space Service Provider zu stellen, braucht es Leute, die den Use Space nutzen wollen. Jetzt sind solche Leute diejenigen, die potenziell Drohnen-Services anbieten würden, kommerziell. Aber gerade um solche Drohnen-Services kommerziell anzubieten, muss ich natürlich auch eine Möglichkeit haben, solche Services zu entwickeln und zu testen. Und ich glaube, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Also es gibt keine Use Spaces, in denen ich es entwickeln kann. Es gibt diese Reallabore. Auf der anderen Seite gibt es aber auch dementsprechend nicht so einen großen Bedarf oder keine so große Nachfrage, weil es einfach noch keine wirklich etablierten Services gibt. Es gibt jetzt in Deutschland die ersten Hersteller, die wirklich aktiv dahingehen, solche beispielsweise Logistikaufgaben bei Drohnen abzudecken. Aber auch hier ist es so, dass der Weg für den Hersteller oder für den Anbieter dieser Logistiklösung momentan einfach einfacher ist, sich eine entsprechende Freigabe im LBA zu holen, um in einer bestimmten Kategorie zu fliegen und nicht zwingend auf den Use Space angewiesen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, warum die Use Spaces momentan noch nicht so richtig an Fahrt gewinnen.
Sie hatten den Begriff Use-Space-Infrastruktur eingebracht. Was ist darunter zu verstehen?
Es ist so, dass der Use Space an einem Use Space Service Provider in der Regel sozusagen gestützt ist. Also man muss hier zwischen verschiedenen Stakeholdern unterscheiden. Aber es geht darum, dass ich eine bestimmte Infrastruktur, beispielsweise eine Kommunikationsanbindung, eine Authentifizierungsmöglichkeit bereitstelle und die entsprechenden Use Space Services, sowas wie G-Awareness Services, Traffic Information und so weiter, dass ich diese Services bereitstelle. Das heißt, da muss sich jemand hinsetzen, wie beispielsweise in unserem Projekt Dronic, und sagen, hier, ich möchte in Zukunft ein Use Space betreiben und ich möchte die Infrastruktur dafür bereitstellen und auch sozusagen die Services, die in dem Use Space verpflichtend sind oder optional sind, ebenfalls bereitstellen. Das ist so ein bisschen die Aufgabe des Use Space Service Providers.
Use-Space-Service-Provider, wir hatten gerade die Analogie zum Tower. Ist es vergleichbar mit so einem Tower? Also die Leute, die da sitzen und den Flugverkehr organisieren sozusagen.
Ich würde sagen, man kann es damit vergleichen. Ja, ich denke, man würde vorsichtig sein, es als 1:1-Analogie zu betrachten. Aber ich denke, wenn man es jetzt als, wenn man irgendwie einen Vergleich ziehen möchte, dann wäre es wahrscheinlich der Tower, der den Luftraum überwacht und den Luftraum sozusagen kontrolliert.
Es gibt ein paar Kandidaten, die dafür in Frage kämen. Die trauen sich aber gerade noch nicht. Woran liegt das genau?
Ich weiß nicht, ob die sich nicht trauen oder ob es einfach, also es muss ja kommerziell irgendwie sich lohnen. Und ich glaube, der Prozess wäre nicht, ich gehe hin und sage, hey, Stadt Berlin, ich möchte bei euch einen Use Space einrichten, lasst uns das doch mal machen. Sondern ich glaube, der Prozess wäre, es gibt einen Demand, es gibt einen Bedarf für einen Use Space und es gibt einen sozusagen genug Anfragen an die Stadt Berlin und dass doch gerne jemand, der Drohnen betreibt, einen Use Space hätte und den doch bitte in Berlin einrichten könnte. Und ich glaube, dann ist der Prozess zu, auf der einen Seite sehr langwierig und auf der anderen Seite. Wie gesagt, meines Wissens gibt es noch keine richtigen Use Spaces, die operativ sind.
Sie haben jetzt verschiedene Ursachen dafür angesprochen, warum es noch keine Service Provider im Bereich Use Spaces gibt, also Tower Pendants sozusagen zur Organisation des Drohnenluftverkehrs. Sie haben genannt ein Mangel an Good Practices, es gibt einfach noch keine Vorreiter, ein Mangel an Regulatorik, ein Mangel an Nachfrage. Wie sieht es denn technologisch aus? Haben wir technologisch alles dafür da, um diese Use Spaces einzurichten?
Also meines Erachtens nach für die Basiskonfiguration des Use Spaces ist eigentlich alles da. Das ist in meinen Augen mit relativ wenig Aufwand verbunden. Also wenn ich es jetzt aus einer Forscherperspektive betrachten darf, natürlich hat das die ganze Implementierung, das ganze Umsetzen, das ganze Doing ist natürlich nochmal steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ich bin der Meinung, technologisch für den Use Space selber, so wie er in seiner Basiskonfiguration angedacht ist, ist eigentlich alles vorhanden.
Jetzt leiten Sie ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt im MFAND, das Projekt ADAM, Advanced Airspace Mapping. Sie sagen, eigentlich gibt es für den Use Space technologisch alles. Was machen Sie denn jetzt in Ihrem Vorhaben?
Genau, ich habe gesagt, es gibt alles, was minimal notwendig ist. Und minimal notwendig beschreibt sozusagen das, was von der EASA im Kontext U-Space gefordert wird. Was wir im Projekt ADAM ganz dediziert untersuchen, ist, die Idee kommt so ein bisschen aus dem autonomen Fahren. Vor etlichen Jahren haben die Firmen begonnen, hochauflösende Kartenmaterial oder hochauflösendes Kartenmaterial zu erzeugen, damit autonome Fahrzeuge in Zukunft sicherer durch die Straßen fahren können. Und unser Ansatz in ADAM ist jetzt, dass wir diese Idee dieser hochauflösenden Karten fürs autonome Fahren auf die Luftfahrt übertragen möchten. Das heißt, meine oder unsere grundsätzliche Philosophie ist, am Ende des Tages, wenn ich die Drohnen im U-Space irgendwann mal als wirklich ein Business Case sehe, muss ich in der Lage sein, autonom oder hochautomatisiert zu operieren. Das heißt, entweder vollständig, ohne dass irgendein Pilot eingreifen muss, oder so, dass ein Pilot beispielsweise 100 Drohnen parallel überwachen kann und nur in Notfällen oder nur in kritischen Situationen eingreift. Und von dieser Hypothese ausgehend kann man jetzt sagen, hey, je mehr Informationen über die dreidimensionale Umgebung ich zur Verfügung habe als autonome Drohne, desto besser ist meine Autonomie, desto sicherer bin ich am Ende des Tages. Das ist so ein bisschen die Grundidee von Adam.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, legen Sie mit Ihrem Projekt sozusagen über eine Kartierung des Luftraums die Grundlage für einen autonomen Drohnenverkehr.
Am Ende des Tages muss ich mir angucken, welche Arten von Drohnen hinterher in so einem Luftraum unterwegs sind. Und insbesondere dann, wenn ich davon ausgehe, dass ich auch viele kleinere Drohnen habe, die vielleicht keine aufwendige Sensorik mitfliegen lassen können, LIDAR, Radar, weil ich dann direkt bei mehreren Kilogramm bin, die ich zusätzlich an Gewicht tragen muss, sondern beispielsweise rein kamerabasiert fliegen möchte, um halt meinen Use Case ökonomisch funktional darzustellen. Also in dem Moment, wo ich weiß, wo ich genau lang fliegen kann und auch potenziell, wo ich niedrig fliegen kann, um zu landen, in dem Moment kann ich mit deutlich weniger Sensorik auskommen, solange ich davon ausgehen kann, dass ich GNSS habe. Und das ist so ein bisschen die Grundidee, damit bestimmte Businessmodelle halt tragfähig zu machen.
Herr Mees, ganz herzlichen Dank. Ich würde zum Schluss unseres Gesprächs gerne noch ein paar kurze Fragen stellen, bei denen ich Sie bitten würde, ganz kurz, also innerhalb von 1 bis 2 Sätzen darauf zu antworten. Wann wird U-Space Realität sein?
Innerhalb von Deutschland, die ersten operationellen Use Cases würde ich tippen in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Als, sag ich mal, erweiterte Pilotprojekte wäre meine Einschätzung. Bis es wirklich kommerziell aktiv mit Geschäftsmodellen genutzt wird, gehe ich davon aus, dass wir hier über mindestens 5 bis 10 Jahre sprechen, eher Richtung 10 Jahre.
Was sind die drei größten technologischen Herausforderungen des U-Space?
Ich denke, die technologischen Herausforderungen kommen eher aus der Nutzung von den Drohnensystemen. Und hier sehe ich eigentlich ganz klar das Thema Umfelderkennung, Entscheidungsfindung und Lokalisierung.
Was sind die nächsten Schritte, damit U-Space Realität wird?
Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, dass man sich wirklich einmal hinsetzt und es einfach mal umsetzt. Auch wenn es am Anfang ein Negativgeschäft sein wird, muss man einmal die Grundlagen schaffen, damit alle Beteiligten in der Lage sind, den U-Space zu verstehen und umzusetzen.
Wer ist Mann?
Man wird wahrscheinlich sowohl die Bundesregierung als auch diejenigen sein, die dem das Gebiet gehört, eine Stadt, eine Region, wie auch immer, und die U-Space Service Provider und Operator und Nutzer des U-Spaces. Ich denke, da muss man alle an einen Tisch kriegen.
Nachdem wir mit Henry Mees darüber gesprochen haben, was das Konzept U-Space eigentlich ist und was beispielsweise technologisch nötig ist, damit U-Spaces eingeführt werden können, soll es jetzt um die politische Perspektive und gesellschaftliche Folgen gehen. Dr. Jan Dirks ist seit 2020 Mitglied der Projektgruppe Unbemannte Luftfahrt, die im Januar 2025 zum Referat Zukunft der Luftfahrt wurde. Hier verantwortet er die Bereiche Unbemannte Luftfahrt, Advanced Air Mobility und U-Space. Zuvor arbeitete er unter anderem beim BMDV an politischen Strategien im See- und Binnenhafenbereich und bei der Universität Bremen an Normungs- und Standardisierungsprozessen in der internationalen Handelsschifffahrt. Herr Dirks, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Sie arbeiten im Bundesministerium für Verkehr im Bereich unbemannte Flugsysteme und Advanced Air Mobility. Sie haben also die U-Space-Initiative und ihre Umsetzung von Anfang an mitverfolgt. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Idee gekommen und was ist das Ziel des U-Space?
Ja, sagen wir mal, die Idee ist eigentlich gar nicht in Deutschland entstanden, sondern die Idee ist eine europäische Idee der EASA und der Europäischen Kommission, weil sie eben festgestellt haben, dass wir ein sehr starkes Wachstum im Bereich der unbemannten Luftfahrt haben, dass also immer mehr Drohnen, ganz simpel gesprochen, durch die Gegend fliegen. Und es hier erforderlich wurde, dass man Regelungen trifft zur Kollisionsvermeidung, zur Sicherung der Privatsphäre, für den Umweltschutz und so weiter und so fort. Und so ein New Space hat eben zum Ziel, den sicheren Betrieb von Drohnen und den sicheren Betrieb von bemannter Luftfahrt zu ermöglichen. Und damit das eben in Europa auch möglichst harmonisiert stattfindet, kam dann die Idee seitens der Europäischen Kommission und der EASA eben insbesondere die Verordnung 2021/664 zu machen, die eben die Rahmenbedingungen festlegt für den New Space.
Ich habe jetzt schon davon gehört, dass es zum Beispiel in Hamburg ein New Space Reallabor gab. Gibt es denn überhaupt schon einen New Space, der über diesen Reallabor-Charakter hinausgeht?
Ehrlich gesagt, nein. Aber den gibt es auch noch nirgendwo sonst. Den gibt es auch noch nicht in anderen europäischen Staaten, sondern es ist halt sehr schwer, aus einer europäischen Verordnung dann auch tatsächlich praktische Politik zu machen und einen praktischen New Space einzurichten.
Das heißt aber, ich könnte jetzt nicht, sage ich mal, morgen einen New Space beantragen und den könnte man dann direkt umsetzen. Wir sind regulatorisch in Deutschland noch nicht so weit, dass das gehen würde.
Also es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil wenn man Recht setzt als Ministerium oder in der Politik, wenn man Recht machen möchte, und wir müssen diese Verordnung nochmal in nationales Recht gießen, weil die Verordnung selber ist ein bisschen schwierig. Sie hat sehr viele, sagen wir mal, lässt den Mitgliedstaaten sehr viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Aber diese Entscheidungen müssen wir dann natürlich auch rechtlich festlegen. Es ist tatsächlich so, so viel kann ich sagen. Wir haben hier einen sehr umfassenden Entwurf erarbeitet in unserem Hause, der jetzt auch gerade durch unser Haus durchläuft. Also wo die anderen Referate dann auch mal drauf gucken und schauen, passt das uns oder nicht. Und dann hoffen wir, aber das ist wirklich eine Hoffnung, dass wir diesen Gesetzentwurf Ende des Jahres eben auch ins Kabinett bringen können. Und dass wir dann im ersten Halbjahr 2026 soweit sind, dass die ersten New Spaces beantragt werden können.
Man sieht also, es fehlt noch an gewissen Regelungen für eine echte praktische Umsetzung. Aber welche Chancen bietet denn ein New Space jetzt überhaupt? Also warum lohnt sich diese Initiative?
Also ein New Space Dienst oder ein New Space hat erstmal eine ganze Menge Chancen. Nämlich, es ist tatsächlich so, dass wir im Bereich der unbemannten Luftfahrt immer mehr Anwendungen haben. Sonst bräuchten wir ja gar keinen New Space. Ne? Es geht jetzt also weniger darum, unbemannte Luftfahrt, da verstehen wir jetzt zunächst mal nur die unbemannten Luftfahrtsysteme, da lassen wir mal die Flugtaxis außen raus, sondern es geht wirklich nur um Drohnen. Beim New Space geht es wirklich nur um Drohnen. Und da haben wir zum Beispiel unheimlich viele schon Forschungsprojekte auch gehabt, zum Beispiel Medifly, in dem eben Laborproben von einem Krankenhaus sofort ins Labor geflogen werden konnten und während der Patient sogar noch auf dem OP-Tisch liegt. Und gleichzeitig wird dann ganz schnell untersucht und das Ding kommt innerhalb von 2 Stunden zurück. Andere Anwendungen sind zum Beispiel in der Landwirtschaft oder sind zum Beispiel mit Blick auf Linieninspektionen, wenn Sie Stromleitungen inspizieren. Das passiert heute zum Beispiel noch überwiegend mit Helikoptern. Da wäre eine Drohne ja durchaus sowohl wesentlich billiger als auch umweltfreundlicher als auch leiser. So, und was es aber wahrscheinlich nicht geben wird in absehbarer Zeit, ist das, was sich viele Menschen fürchten und andere eben sich darauf freuen würden, zum Beispiel die Pizzalieferung oder den Kaffee in der Stadt. Das wird es auf absehbare Zeit erstmal nicht geben, weil man muss sich halt vorstellen, wir fliegen immer noch über Menschen, was ja gewisses Gefahrenpotenzial hat. Und man weiß ja gar nicht, wo soll denn die Drohne landen? Wo soll die das denn absetzen, wenn in der 9. Etage eines Hochhauses eine Pizza bestellt wird? Also das sind natürlich alles Sachen, da geht erstmal Sicherheit vor. Und deswegen glauben wir nicht, dass es eben in absehbarer Zeit zu solchen Dingen kommt. Aber es kommt zu sehr, sehr, sehr vielen anderen Anwendungen, die wir uns heute zum Teil noch gar nicht vorstellen können. Wenn ich darf, würde ich nur einen Satz sagen. Und zwar ist der New Space in meinen Augen, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, in meinen Augen ist es der Vorläufer für die sogenannte Advanced Air Mobility. Da reden wir dann mal über Flugtaxis, da reden wir mal über ganz schwere Transportdrohnen. Und ich glaube, das, was wir im New Space lernen können, sicheren, unbemannten Betrieb zu gewährleisten, das wird uns für die Advanced Air Mobility super helfen.
Und wenn wir uns nochmal das Thema Klima und Umwelt anschauen, welche Folgen hat der U-Space da?
Ja, ich sage mal so, es ist natürlich tatsächlich so, dass eine Drohne, wenn sie startet oder wenn sie landet, macht sie Lärm. Das ist so. Wenn sie aber dann erstmal eine gewisse Höhe erreicht hat, also wenn sie dann 50, 60, 70 Meter hoch fliegt, hört man sie nicht mal mehr. Und das ist natürlich sozusagen ein großer Vorteil gegenüber bodengebundenen Verkehren, die man von Anfang bis Ende hört. Ja, aber bleiben wir bei der Umwelt. Was sehr häufig auch vernachlässigt wird, ist die Frage, Drohnen sind natürlich auch ausgezeichnet, um Umweltentwicklungen zu beobachten und zu überwachen. So, ne? Und genauso kann man natürlich Populationen prüfen. Man kann sehr schnell sehr viele Aufnahmen von Waldschäden, von gesundem Wald, von und so weiter und so fort machen.
Wir haben ja jetzt schon über Herausforderungen gesprochen, die auf dem Weg zum U-Space noch bestehen. Und Sie haben auch das Thema Sicherheit beispielsweise schon angesprochen. Welche Herausforderungen werden denn womöglich aus dem U-Space noch entstehen und wie soll damit umgegangen werden?
Es ist tatsächlich so, dass alle Drohnen, die in einem U-Space fliegen, die müssen sichtbar sein. Da müssen die U-Space Service Provider wissen, wo die ist, müssen wissen, in welchem Track die fliegen, also in welche Richtung. Und dann muss es natürlich Maßnahmen geben, wenn zum Beispiel ein Notfallhelikopter durch diesen U-Space durchfliegen will. Es ist ja eigentlich zu spät, wenn ich den Helikopter wahrnehme, wenn er in den U-Space einfliegt. Weil bis dann eine Drohne reagieren kann, ist der schon wieder raus. Die fliegen nämlich verdammt schnell, diese Dinger. Also das hat wenig Sinn. Deswegen arbeiten wir daran zu überlegen, wie können eben diese Organisationen schon bevor sie starten, mitteilen, hey, in 3 Minuten fliegen wir zum Beispiel in Hamburg zur Kölbrandbrücke, queren euren U-Space auf dem Track und deswegen müsst ihr freiräumen. Das sind solche Herausforderungen, die wir gerade mit Blick auf Kollisionsvermeidung haben. Weitere Herausforderungen sind natürlich auch im Bereich Security zu sehen, weil wir verlassen uns sehr stark auf Digitalisierung, wir verlassen uns sehr stark auf Mobilfunknetze, auf gute Mobilfunknetze, 5G-Netze. Aber man muss natürlich auch sicherstellen, dass die Kommunikation auf jeden Fall aufrechterhalten wird oder Maßnahmen ergriffen werden, wenn die Kommunikation abreißt, dass die Drohne zum Beispiel sofort landet, dass die Drohne zurückfliegt zum Ausgangspunkt oder wie auch immer. Also das sind alles technische Fragen, die durchaus eine hohe Herausforderung haben.
Auf die Zukunftsvision gehe ich gleich auch noch ein. Vorweg noch eine Frage. Wie ist denn eigentlich der Status quo? Also können momentan Drohnen kommerziell genutzt werden, also beispielsweise in der Logistik? Wie ist das in Deutschland? Weil man da ja aus den USA beispielsweise von hört, dass da Transportdrohnen eingesetzt werden.
Ja, natürlich kann man in Deutschland Drohnen nutzen und da kommt es jetzt darauf an, wofür ich die Drohne nutzen möchte. Wenn ich also jetzt mit der Drohne, und das ist egal, will ich vorwegschicken, ob ich eine private Drohne habe oder ob ich eine kommerzielle Drohne habe, das ist völlig wurscht in Deutschland, dann brauche ich dafür keine Genehmigung, dann kann ich das einfach tun. Also auch wenn ich mal jetzt beispielsweise über mein Haus fliegen möchte oder sonst was, solange ich natürlich die Nachbarn nicht belästige und den Nachbarn nicht, sozusagen die Nachbarn filme. Wenn es dann aber schwieriger wird, insbesondere die sogenannten BVLOS-Flüge, also Flüge außerhalb der Sichtweite. Wenn ich also vorhabe mit der Drohne, was ich sagte, zum Beispiel von einem Krankenhaus zu einem Labor zu fliegen, dann kann ich die ja nicht die ganze Zeit beobachten, sondern fliege ich BVLOS, also außerhalb der Sichtweite. Und dann ist es schon sehr wichtig, dass ich einen Antrag stelle beim Luftfahrtbundesamt. Da muss ich dann einen Antrag stellen und ein sogenanntes Concept of Operations einreichen. Also ein Konzept, wie will ich eigentlich den Flug jetzt durchführen hier und was sind meine Sicherungsmaßnahmen, falls irgendwas schief geht, ne, falls ich den Kontakt verliere oder falls, wie sichere ich die Ladung und so weiter und so fort. Na, das sind dann, ist dann halt etwas schwieriger. Da muss ich dann halt Anträge stellen, die auch recht komplex sind. Das muss ich schon sagen.
Da habe ich noch zwei Rückfragen zu. Zum einen, wissen Sie, inwiefern das genutzt wird? Also so, da gibt es wirklich schon kommerzielle Flüge, also so Transportflüge in Deutschland?
Ja, es gibt schon sehr viele kommerzielle Flüge, gar nicht so viele Transportflüge. Sehr viele Flüge sind das, was ich vorhin sagte, sind beispielsweise Inspektionsflüge, Brückeninspektionen, Leitungs- oder Linieninspektionen, auch beispielsweise Flüge zur Überwachung großer Menschenmengen und solche Dinge oder Großveranstaltungen, Flüge zur Sicherung von bestimmten Einrichtungen oder Anlagen, wo dann geguckt wird und so weiter und so weiter.
Würden mit dem U-Space diese Genehmigungsprozesse wegfallen, dadurch, dass andere Dienste zur Verfügung stehen, die eben dafür sorgen, dass das Ganze sicher geschieht? Oder würde es diese Genehmigungen trotzdem geben?
Also das wird die Prüfung nicht ganz oder die Genehmigung nicht ganz abschaffen, aber es wird sie enorm vereinfachen und darum geht es uns ja auch.
Und abschließend würde ich Sie gerne bitten um ein Zukunftsszenario. Wie gestaltet sich die Zukunft des U-Space?
So ein bisschen habe ich es ja eben schon gesagt, ich halte den U-Space eher für eine ja, Lösung, die früher oder später durch die Advanced Air Mobility abgelöst wird. Aber seien wir doch mal wirklich, also schauen wir mal, was wir hier eigentlich tun. Also es ist Hightech Und das ist ein neuer Verkehrsträger, der in bestehende Strukturen eingebaut oder integriert werden muss. Das ist natürlich nicht einfach, aber ich glaube, wir stehen tatsächlich an der Schwelle zu ganz neuen Verkehrskonzepten. So, und ich denke mal, einerseits ist natürlich, was die technologische Entwicklung angeht, bewegen wir uns hier in Bereichen Digitalisierung und KI, die ja ein unglaubliches Zukunftspotenzial haben. So, und andererseits denke ich, wird es ja auch so sein, dass wenn erstmal der Drohnenbetrieb so angelaufen ist, wie wir uns das vorstellen, also so richtig viel, ne, Drohnenbetrieb ist, dann wird es eben auch tatsächlich das Wohlbefinden der Menschen steigern, das Leben erleichtern, es wird kostengünstiger sein, beispielsweise ja, bestimmte Dinge auszuführen, die man früher mit sehr teuren Gerätschaften ausgeführt hat. Aber ein Punkt, der besonders wichtig ist, finde ich, ist, wir müssen die Menschen auch wirklich mitnehmen. Wir müssen sie an diesen Prozessen von Anfang an beteiligen. Wir müssen, und das steht zum Beispiel auch in der Europäischen Verordnung, wir müssen die Bevölkerung auch befragen, wenn es darum geht, einen Use Space einzurichten oder nicht. Na, weil wenn wir die Unterstützung der Bevölkerung nicht haben, dann brauchen wir damit gar nicht anfangen mit den Drohnen, weil da werden die Drohnen wahrscheinlich kaum genutzt werden. So, und deswegen ist es ganz wichtig, auch den Menschen eben auch aufzuzeigen, welche Vorteile diese unbemannte Luftfahrt hat.
Ich würde Ihnen jetzt zum Abschluss gerne noch ein paar kurze Fragen stellen. Wann wird der U-Space Realität sein?
2026.
Was sind die drei größten aktuellen Herausforderungen?
Kollisionsfreiheit, Bevölkerung mitzunehmen und die erforderlichen Strukturen für die Einrichtung, also Verwaltungsstrukturen insbesondere für die Einrichtung der U-Spaces aufzubauen.
Und was sind die nächsten Schritte zum U-Space?
Der nächste Schritt ist zunächst mal das Gesetzgebungsverfahren, das wir im ersten Halbjahr 2026 mit Glück abgeschlossen haben möchten.
Welche gesellschaftlichen Herausforderungen sind mit U-Spaces verbunden?
Es ist immer so, dass man natürlich ein gewisses, sag mal, Vorsicht seitens der Gesellschaft sieht, wenn es um eben Neuerungen geht und so ein bisschen vielleicht auch vielen Menschen die Angst zu nehmen, auch die Angst vor zusätzlichem Lärm zu nehmen, denke ich mal, ist eine hohe gesellschaftliche Herausforderung.
Und was wird durch U-Spaces für die Gesellschaft verbessert?
Ich hatte es vorhin schon angedeutet, kostengünstiger Transport, Verringerung des Verkehrskollapses oder der Staus des bodengebundenen Verkehrs beispielsweise, kostengünstigere Lösungen für nicht nur Transport, sondern insbesondere auch mit Blick auf die Bahn.
Herzlichen Dank an Henry Mees vom Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme und Dr. Jan Diaks vom Bundesministerium für Verkehr für die spannenden Einblicke und Diskussionen. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, danke fürs Einschalten und bis bald.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne und teilt den Podcast. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns an mpact@tuv.com.